Das ist starker Regen, unverkennbar. In Salzburg nennt man so einen Regen Schnürlregen. Die DDR hatte ihren sauren Regen, die südostasiatischen Länder, die haben ihren Monsun und wir hier in Köln haben, wie auch anderswo in Mitteleuropa, jetzt Herbst. Und das heißt, der Regen, er ist zumindest gefühlt wieder zurück in seinem natürlichen Lebenszeitraum. Betonung auf natürlich, denn Regen kann man, so heißt es immer wieder, auch künstlich herstellen. Ob das stimmt und wie sinnvoll das ist, das soll uns jetzt mal der Meteorologe Professor Manfred Wendisch von der Uni Leipzig sagen. Hallo, Herr Wendisch.
Guten Morgen aus Leipzig, hallo.
Wie entsteht denn der Regen eigentlich?
Das Erste, was Sie natürlich brauchen, ist erstmal eine Wolke. Ohne Wolke kein Regen, das weiß jeder. So eine Wolke besteht aus kleinen Wassertropfen. Diese Wassertropfen sind so ungefähr 10 Mikrometer groß. Das ist nicht besonders groß, wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel ein menschliches Haar ist 100 Mikrometer dick. Also diese Tropfen sind wirklich mit 10 Mikrometern relativ klein. Und das Hauptgeheimnis bei der Regenbildung besteht eigentlich darin, dass die Tropfen wachsen müssen. Denn das wissen Sie aus eigener Erfahrung, wenn Sie Regen spüren am Boden, dann sind die Tropfen, ja, die können Millimeter groß sein. Und wie Sie also die kleinen Tropfen, 10 Mikrometer in der Wolke, die eben schweben, die sind so klein und leicht, wie Sie die schwer und groß kriegen.
Aber wie kommen die dahin, diese Wolke? Das ist...
Der erste Prozess ist natürlich erstmal die Wolkenbildung an sich. Und was Sie da berücksichtigen müssen, ist, wir haben also in der normalen Luft haben Sie immer Kondensationskerne. Das sind so unsichtbare kleine Partikel, das nennt man auch Aerosolpartikel. Die sind noch kleiner, die sind also kleiner als ein Mikrometer. Die haben Sie immer genug da. Und erstmal müssen diese kleinen Partikel, die müssen zu Tropfen werden und da gibt es also Kondensationsprozesse. Da muss also der Wasserdampf, der in der Atmosphäre ist, da muss ich auf diese kleinen Partikel draufsetzen und da bilden sich dann Wolken. Und da brauchen Sie gewisse meteorologische Bedingungen, also es muss feucht sein und es muss also einen gewissen Dampfdruck geben, einen gewissen Druck, dass sozusagen die Wasserdampfpartikel sich auf den Aerosolpartikeln absetzen und dann haben Sie erstmal diese Wolkentropfen an sich.
Und wie
die
wird
sind,
aus
wie gesagt, klein.
Ja, und wie kommt aus den Wolken der Regen dann heraus?
Ja, da gibt's also eine ganze Palette von Prozessen, die eine Rolle spielen. Es gibt zwei Kategorien. Einmal gibt's warme Regenbildung. Da ist die Eisphase nicht dabei. Da bildet sich also kein Eis zwischendurch. Und es gibt die kalte Niederschlagsbildung. Da ist die Eisphase dabei.
Eisphase heißt?
Eisphase, das heißt, dass also die flüssigen Wassertropfen entweder gefrieren oder dass sich einfach Eiskristalle selbst bilden, weil es halt zu kalt ist und weil gewisse Eiskerne oder Eiskeime in der Atmosphäre da sind. Da muss die Wolke dann allerdings vertikal wachsen, weil diese niedrigen Temperaturen, die sie dazu brauchen, die sind also nur in größeren Höhen da.
Mhm. Könnte man diese Wolken auch künstlich herstellen, zum Beispiel in Gegenden, wo es nicht so viel regnet?
Also das ist relativ schwierig. Im Labor ist das schon schwierig. Im Labor wird das unter anderem zum Beispiel hier in Leipzig im Institut für Troposphärenforschung gemacht. Da werden künstlich Wolken in einem Wolkenkanal gebildet und da wird geguckt, welche Prozesse da eben wichtig sind. In der Atmosphäre ist das relativ schwierig. Sie müssen sich also mal Folgendes vor Augen halten. Wie viel Wasser ist in so einer Wolke? Wenn Sie das mal abschätzen, wenn Sie sich also so eine Gewitterwolke zum Beispiel vorstellen, 10 Kilometer mal 10 Kilometer mal 5 Kilometer, dann sind das 500.000 Tonnen Flüssigwasser, die Sie bräuchten, die Sie kondensieren müssten, um so eine Wolke zu erzeugen.
Also 500.000 Kleinwagen von der Golfgröße etwa.
500.000 Tonnen flüssig Wasser, das wäre also, ist also eine große, wirklich eine relativ große Wassermasse. Und diese Wolken dann zum Regen zu bringen, das ist dann noch eine ganz andere Geschichte.
Was ist so schwer daran, die zum Regnen zu bringen?
Ja, sie brauchen also bestimmte Bedingungen. In der Natur läuft es also so ab, dass zum Beispiel die Wolkentropfen eben aus verschiedensten Gründen wachsen und dann runterfallen und während des Runterfallens treffen sie andere Tropfen, die sammeln sie sozusagen auf und werden immer größer und so entsteht zum Beispiel Regen. Wenn Sie die Eisphase mit drin haben, was ich ja vorhin erwähnt habe, hier bei uns in der Gegend ist also jeder Regen durch die Eisphase gegangen, also fast jeder Regen.
Sie meinen bei uns in Deutschland oder bei Ihnen in Leipzig speziell?
Bei uns in Mitteleuropa, in unseren Breiten. In den Tropen können Sie das ohne die Eisphase hinkriegen, aber hier bei uns in unseren Breiten, da brauchen Sie immer das Eis dazu. Das Eis spielt eine ganz entscheidende Rolle. Sobald Sie ein Eispartikel in der Wolke haben, überlegt sich sozusagen der Wasserdampf, lieber zum Eis zu gehen. Der will lieber zum Eis als zu den flüssigen Tropfen. Und da kann es dann passieren, sobald Sie ein Eispartikel haben, das löst wie eine Lawine aus und die Wolke kann sehr schnell vereisen. Und diese Eispartikel wachsen dann sehr, sehr schnell auf Kosten der armen Wassertropfen, die verdunsten. Und das Eis wächst und wird groß, fällt runter und unter Umständen schmilzt es unterwegs, wenn es unten warm ist, oder im Winter bleibt, kriegen Sie dann den Schnee.
Oder es kommt als Hagel runter. Was muss die Wolke machen, damit Hagel da rauskommt?
Ja, das ist natürlich ein ganz gefährlicher Prozess. Bei Hagelbildung, es gibt ja Graupel und Hagel, ja, das sind ja unterschiedliche Geschichten. Bei Graupel bilden sich also große Eispartikel und die wachsen, fallen runter, wachsen weiter und werden immer größer und fallen auch als Eiskugeln sozusagen nach unten. Und diesen Graupel, den sehen Sie dann sozusagen als undurchsichtige Kugel, als undurchsichtige Eiskugel, wie sie runterfällt und die Autos zerstört oder die wovor die Weinbauern ja besonders Angst haben, da kann ja mal die ganze Ernte zerstört werden. Hagel entsteht dadurch, dass diese Graupelpartikel nicht bis runterkommen, sondern da gibt es dann Aufwinde in der Wolke und die werden wieder nach oben geschleudert, wachsen weiter, fallen wieder runter, weil sie schwer sind, werden wieder nach oben geschleudert, wachsen wieder weiter. Und da können Sie dann in einem Hagel, können Sie daran erkennen, dass da mehrere Eisschichten sozusagen während dieses zyklischen Prozesses sich gebildet haben. Und das bilden sich einige Leute ein, kann man verhindern, indem man also zum Beispiel mit diesen Hagelfliegern arbeitet.
Wo in Deutschland treffe ich denn weder auf viel Hagel noch auf viel Regen? Wo ist das beste Wetter? Wo soll ich hinziehen?
Bleiben Sie am besten dort, wo Sie wohnen, weil es ist also der Regen an sich, der Niederschlag ist so inhomogen verteilt. Es gibt natürlich gewisse Regionen, wo ein bisschen weniger Regen ist, aber zum Beispiel in den Windschattengebieten der Mittelgebirge, also zum Beispiel südöstlich vom Harz. Oftmals kommt ja der Regen da aus dem Nordwesten. Und der regnet sich dann über dem Harz unter Umständen ab und dann haben sie so eine Art Föhnwirkung, die darin besteht, dass sie eben im Windschatten des Harzes relativ wenig Regen haben. Sie haben ja auch andere Föhngebiete in Deutschland. Aber ich sag mal so, Regen ist so inhomogen, da können Sie also sich nicht darauf verlassen, dass wenn Sie an eine bestimmte Stelle in Deutschland ziehen, dass Sie da keinen Regen bekommen. Außerdem wäre es ja ohne Regen langweilig.
Oder? Wäre langweilig, in der Tat. Manfred Wendisch von der Uni Leipzig war das. Er ist Meteorologe und hat uns erklärt, wie Regen eigentlich entsteht und vor allem, wo man den Regen am wenigsten findet in Deutschland, und zwar in der Nähe des Harzes. Vielen Dank.